Psalm 44. So, stimmt. Psalm 44 ist ein Gebet für die, die in Anfang. Nochmal. Warte, ich muss einen Schluck trinken. Okay. Psalm 44. Ist ein Gebet für die, die in Anfechtung stecken. Aber Anfechtung ist Druck von außen, ist, wenn du Probleme hast, wenn du, ja, wenn es richtig kacke läuft, so. Anfechtung halt.
Halleluja, schon wieder. Wird es kurz so.
Aber nicht nur Anfechtung oder so, oh, ist gerade echt schwer oder läuft gerade nicht so, sondern ist jetzt aufhören hier mit Quatsch machen, sondern ist ein Gebet für diejenigen, die gerade, wo es echt nicht läuft und wo Gott einfach nicht da ist, wo Gott nicht redet, wo Gott nicht verändert, wo es nicht besser wird, sondern vielleicht schlechter, ist für die, die einfach am A sind, so, aus menschlicher Sicht, ne? Ist egal. Also lass uns mal lesen. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras, ein Maskil. O Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört und unsere Väter haben es uns erzählt, was du für Taten getan hast zu ihrer Zeit, in den Tagen der Vorzeit. Du hast mit deiner Hand die Heidenvölker vertrieben, sie, die Juden, aber gepflanzt. Du hast Völker zerschmettert, sie aber ausgebreitet. Also, die leben gerade in einer Zeit, wo sie die Wunder nicht sehen. Ja? Wo sie Gottes Wunder nicht sehen und seine Kraft nicht sehen, ne? Sondern nur ihren Glauben haben und dem, was ihnen überliefert wurde. Ne? Eine Zeit, wo sie da sitzen und sich erinnern an dem, was ihre Väter ihnen gesagt haben. Ne? Gott, du hast große Wunder getan, Sohn. Ne? Und ich kenne das, so Zeiten, wo Gott einfach, wo man keine Wunder sieht irgendwie, ne? So, wo einfach so ist, als ob man einfach nur seinen Glauben redet, aber man hat keinen Beweis. Ne? Ich finde, in Deutschland ist es gerade so ziemlich extrem. Obwohl ich Wunder sehe, Wunder gesehen habe, Gott auch Wunder getan hat, durch mich oder Brüder oder Schwestern, aber nicht so in dem Maße, ne? Sondern hier ist er eher ruhig. In Deutschland ist gerade eher das Evangelium, das laut ist, ne? Das Wort, so ein, und man muss glauben, ohne zu sehen. Irgendwie fordert das mehr Glauben, finde ich, wenn man Gottes Kraft nicht sieht, ne? Sondern wenn man einfach glauben muss, dass Gott Kraft hat. So. In Ländern wie Brasilien gerade oder in China oder in asiatischen Ländern, so in der Türkei und so, da ist Gott echt krass gerade. Da macht er echt krasse Wunder. Jeden Tag, die ganze Zeit, durch die ganze Gemeinde hinweg. Da gibt es überall Weissagungen, Prophetien, Dämonenaustreibungen regelmäßig. Wenn ich mit den Pastoren rede oder die Rundbriefe sehe oder so. Heilungen, Totenauferstehung, das ist alles ganz aktuell und ganz normal für die Christen dort. Ne? Was in Deutschland irgendwie gerade so. Aber es liegt nicht nur an uns, sondern an der Zeit, an den Menschen, an woran auch immer. Ne? Aber hier ist was anderes gefragt. So, hier müssen wir einfach glauben, dass er der ist, der er ist. Ne? Das sind, und in so einer Zeit ist der Schreiber hier von diesem Gebet. Ne? Und er ist gerade belagert im Krieg und Gott rettet einfach nicht, sondern sie sehen nur Verlust. Sie hoffen auf Sieg, sie beten zu Gott, aber sie sehen nur Niederlage. Gott erhört die Gebete einfach nicht. Ja. Und so ist er jetzt hier und er sitzt da und er erinnert sich ja an die Vorzeit. Gott, du bist doch ein großer Gott. Ich weiß doch, dass du so oft schon gewirkt hast, dass du so viel schon getan hast, dass du fähig bist, alles zu tun. So, ja. Fast hier, denn nicht mit ihrem Schwert, also das Schwert von Gottes Volk, haben sie das Land gewonnen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine rechte Hand und dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Du bist derselbe, mein König, o Gott. Also gebiete du Rettung für Jakob. Ich mag das, das ist ein Mann des Glaubens hier. Steht da und sagt so, nicht aus eigener Kraft haben sie, sind sie durchs Rote Meer, nicht aus eigener Kraft haben sie den Feind besiegt, nicht durch eigene Kraft das Land eingenommen, nicht weil sie fähig waren dazu oder talentiert, sondern du hast es einfach gemacht und sie haben einfach zugeguckt. So, bring das wieder her. Werd wieder laut und werd wieder klar und bewege du uns, schenk du uns Rettung. Gebiete Rettung für Jakob. Und ich mag dieses Gebiete, ne? So wie manche Christen irgendwie immer sagen, und ich gebiete oder ich befehle dir, Gott, diese Krankheit an oder was auch immer, ne? Ich bin da vorsichtig, ich befehle Gott lieber nichts. aber er hat hier Demut vor Gott und steht vor ihm und sagt so, gebiete du, Herr. Befehle du, Herr, Rettung. Wenn du Rettung sprichst, dann ist Rettung da. Wenn du Sieg sprichst, dann ist Sieg da. Herr, oh bitte, hab dieses Herz und hab diesen Wille für dein Volk, sonst sehen wir keine Zukunft für uns hier. Vers 6. Durch dich wollen wir unsere Feinde niederstoßen. In deinen Namen wollen wir unsere Widersacher zertreten. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du rettest uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. In Gott rühmen wir uns alle Tage und deinen Namen loben wir ewiglich. Mann des Glaubens, der da sitzt und der weiß, wer Gott ist. Und der sagt so, wir wollen uns rühmen in dich, wir wollen, dass du das bewegst, wir wollen dir die Ehre geben für all das. Herr, stoße unsere Feinde nieder, das ist unser Wille. So, bring uns Frieden, so, bring uns Rettung, mach deinen Namen wieder groß, Herr. So, zeig den Nationen, dass du da bist. Weil wir wollen dich loben und dich ehren und dich preisen dafür, ewig. Wir wollen auch die Geschichte, die wir haben, unseren Kindern erzählen, wenn du so willst. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir erzählen, wer Gott ist und dass Gott ist und was er macht in unserem Leben. Wenn wir das nicht erzählen, das hier ist so eine Grundlage. Das war im Alten Testament schon so. Das hat Gott seinem Volk befohlen. Und jetzt erzählt es von Geschlecht zu Geschlecht, was ich getan habe. Ja? Erzählt es. Hätten sie das nicht gemacht, dann wäre es das gewesen. Dann wäre Gott vergessen. Dann wären die hier in der Niederlage und hätten nichts, woran sie sich festhalten können. So. Weißt du, und so ist es bei uns auch. Für Eltern ist klar, wir müssen unseren Kindern Gott ganz laut vorleben. Wir müssen ihnen erzählen, dass Gott da ist und wahrhaftig ist. Was bringt es, wenn ich denen theologisch alles erkläre, was in der Bibel steht und was Jesus gesagt hat und gepredigt, aber praktisch sie nichts davon erfahren? So. Wenn sie nur die Geschichte haben, wir haben viel mehr durch Jesus Christus. Wir haben die Praxis, wir haben das lebendige Wort. Wir sind das lebendige Wort zum Teil. Ne? Ich kann von einem lebendigen Gott preisen und erzählen und sagen, hey, Gott hat heute zu mir geredet, ganz natürlich. Weißt du, was Gott mir gesagt hat, das wird alles gut. Ich hatte so eine Angst. Und dann bin ich zu Gott gegangen, habe ihm das gegeben und er hat mich wieder beruhigt. So, das müssen wir laut machen. Dass Gott lebendig ist und wirkt, das ist dieser Glaube, dieser beweis mir doch an deinen Taten deinen Glauben. Dein Glaube ohne Tat ist tot. Wenn unser Glaube, wenn wir den nicht praktisch laut machen, klar machen, für alle sichtbar, wenn wir nicht davon preisen und zeugen, dass Gott lebendig ist, auch in unserem Leben, dass du dann verfehlt. Dann haben wir nur Glaube, aber ohne Beweis. Und das ist im Endeffekt nicht wert. Bewirkt nicht viel. Aber guck dir eine Gemeinde an, die Gott laut macht und klar macht, wo es eine Ehre ist zu erzählen, Gott hat gesprochen. Weißt du, oft denke ich viele Sachen muss ich einfach nicht erwähnen. Viele Sachen, die Gott zu mir sagt tagsüber, die erwähne ich gar nicht oder denke nicht dran, die zu erwähnen, weil sie so klein scheinen. Ne? Aber der Typ hier, der ist in einer Zeit, wo Gott gerade nicht hört. Und ich kenne das. In der Zeit, wo du Gott nicht hörst, weil er leise ist und stumm, da merkst du, was du eigentlich hast und wie wertvoll das ist und wie groß und mächtig, dass der lebendige Gott überhaupt redet. Weißt du? Und wie schön ist es doch, wenn du verzweifelt bist, zu Gott kommst und er redet. Ne? Und du empfängst was. Und du fühlst dich wieder frei und gestärkt und ermutigt und getröstet, weiterzugehen, ne? Und nicht zu stoppen. Und wie sehr ermutigt es doch unsere Geschwister, wenn wir laut sind und klar sind mit unseren Schwächen, aber nicht nur mit unseren Schwächen, sondern auch mit unserer Stärke, mit Gott. Weißt du, zu kommen und zu sagen, ich bin nur am Verlieren und ich schaff's nicht, aber da ist Gott und der stärkt mich, ich schaff das durch ihn. Irgendwie wird das gehen. So viele Brüder und Schwestern, die mich schon erbaut haben, einfach nur dadurch, dass sie irgendeine Geschichte erzählt haben von dem, was Gott gewirkt oder getan hat. Und oft höre ich diese riesengroßen, mächtigen Wundertaten Gottes und die berühren mich gar nicht so. Oder ich bringe mich in Zweifeln, ob das wirklich von Gott war. Das sind auch diese Kleinigkeiten, diese kleinen Sachen, die so kommen. Und wenn es nur ein Bibelvers manchmal ist oder irgendwas, die berühren mich richtig stark. Weil ich sie auch für mich dann anwende und sage, ja, das gilt auch für mich. Lass uns Gott laut machen. Das ist eine Gemeinde, die Kraft hat. Weil es steckt an. Je lebendiger Gott ist, und das ist ja nur, wenn wir sein Licht nicht verstecken, sondern wenn wir zulassen, dass er laut sein kann in der Welt und sichtbar und hörbar. Und das kann er nur durch uns. Also sind wir diejenigen, die das kontrollieren. Jesus hat das bestätigt. Er hat gesagt, wir sind fähig, unser Licht unter das Bett zu stellen, abzudecken. Wir haben die Möglichkeit dazu und er lässt zu uns. Und das ist erschreckend. Aber Jesus sagt, nee, stell es dorthin, dass jeder sieht und dass man sich nicht stößt. Macht's laut, macht mich laut, lasst mich doch reden, lasst mich doch wirken, lasst mich doch die Menschen berühren. Und oft rede ich mit Menschen, denke mir nichts bei und dann kommen sie wieder und sagen, ja, das hat mich echt berührt. Und ich denke so, ja, was denn? Naja, einfach nur, dass du gesagt hast, du betest für mich. Und ich so, okay. Oder manchmal kommt jemand zu mir und sagt so, ey, das lässt mich nicht mehr los, was du gesagt hast, hier im Café oder so. Und ich, was denn? Naja, irgendwie, keine Ahnung, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Weißt du, für mich ist es so mal zu wissen, Gott liebt mich. Manchmal ist es einfach so ein Standardspruch, den du so oft gesagt hast, dass er für dich selber keine Bedeutung mehr hat. Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Oder Jesus hat einen Plan für dein Leben. Aber für andere Menschen, die das hören, da ist es Gott auf einmal, der zu ihnen redet in ihr Leben. Weißt du, wir müssen laut sein. Zeugnis in der Welt, ein Licht in der Welt. Und oft setze ich mich unter Druck, weil ich denke, das muss was Großes sein, was Gewaltiges. Mächtige Worte oder mächtige Taten, um ihn laut zu machen, aber das ist überhaupt nicht wahr. Sondern genauso mit meinen Kindern oder meiner Familie. Ich muss eine Bibelstunde halten oder einen Morgenkreis, wo wir Andacht zusammen machen und beten und zusammen singen und so. Aber das ist es überhaupt nicht. Sondern da, wo wirklich die Kraft liegt, ist, dass ich mich nicht verschließe, sondern einfach zulasse, dass Jesus laut ist. Dass ich erzähle, ganz natürlich. So wie ich euch erzählen würde, wenn ich einen guten Film gesehen habe. Was ich eigentlich nicht so mache, weil das nicht so mein Ding ist, aber da machst du ja auch keine Platte und sagst, hey, guck mal, hey, ich habe einen coolen Film gesehen, komm, musst du dir auch angucken. So ganz natürlich. Und da ist wirklich die Kraft drin. Wenn ich lese, wie Jesus geredet hat, wenn ich lese, wie die Jünger geredet haben untereinander und mit den Menschen, dann ist es so natürlich. Da ist oft gar nicht so ein gewaltiges Wortwerk, so ein theologisches Konstrukt, wo man einfach nur denkt, hä? Sondern es ist einfach eine natürliche Rede und Jesus, Gott verherrlicht sich da drin, in dieser Wahrheit. Der Heilige Geist sitzt in uns und das muss ich mir immer und immer wieder sagen lassen von Gott. Der Heilige Geist sitzt nicht in meinen Gaben oder in meinen Fähigkeiten, ob ich gut predige oder nicht, sondern der Heilige Geist sitzt in mir und das ist diese Fähigkeiten, die Gabe, um Gott reden zu lassen. Und wenn ich nur ein begrenztes Gehirn habe, es gibt behinderte Menschen, die bringen Menschen zu Jesus, obwohl sie nur ein paar Worte haben, die vielleicht meine Tochter hat. Das ist aber trotzdem, wenn du Gott die Möglichkeit gibst zu reden, dann wirkt er. Dann bist du das lebendige Wort Gottes. Also lasst uns laut sein und klar sein. Aber der hier, oder das Volk hier, sitzt halt gerade echt im Mist. Also ich meine, die sind belagert und die sind im Krieg und das klappt nicht. Da ist kein Sieg. Wir haben gelesen gerade, die vertrauen auf Gott und die reden zu Gott und die glauben an ihn und die vertrauen auf Wunder und sehen es aber nicht. schreien zu Gott aus und sagen, Herr, schenk doch du doch Rettung und mach was. Aber Gott macht nichts. So. Und die Situation kenne ich. Gott hat mich da schon so oft reingesteckt. So. Lass uns weiterlesen. Vers 10. Und doch, obwohl wir dich loben wollen und dich rühmen, und doch hast du uns verworfen und zu Schanden werden lassen und bist nicht ausgezogen mit unseren Herrschern. Du hast uns zurückweichen lassen vor dem Feind, und du und die uns hassen, die haben sich Beute geraubt. Ja, du hast uns wie Schafe zum Fraß hingegeben und hast uns unter die Heiden zerstreut. Du hast dein Volk um ein geringes verkauft und hast nicht viel dafür verlangt. Du hast uns der Beschimpfung unserer Nachbarn ausgesetzt, das kenne ich, dem Spott und Hohn derer, die uns umgeben, kenne ich auch. Du hast uns zum Sprichwort unter den Heiden gemacht, dass die Völker den Kopf über uns schütteln. Alle Tage in meine Schmach ist meine Schmach vor mir und Scham bedeckt mein Angesicht wegen der Stimme des Spötters und des Lästerers, wegen des Feindes, des Rachgierigen. Kommt mir total bekannt vor. Das ist das, was Jesus versprochen hat, was passiert, wenn man ihm nachfolgt. So. Wer mir nachfolgt, wird verfolgt werden. Ist eine Segnung Jesu. Ein Versprechen. Ein Gebot. So. Und aber er hat auch gesagt, aber sie werden nicht euch hassen als Person, sondern sie werden mich hassen. In euch. So. Weil wenn du ein Jünger Jesu bist, dann bist du Licht. Und wenn da jemand ist, der Gott nicht hat, dann ist er nicht Licht. Auch wenn er nett ist. Oder sie. Aber es ist nicht Licht, sondern Dunkelheit. Weil nur Gott allein ist Licht. Und da, wo das Licht ist und sich zeigt und laut ist, ist es ein Eckstein, ein Anstoß für den, der nicht im Licht wandelt. Das ist eben das Evangelium. Für manche ist es eine Torheit. Und für andere ist es Gewinn. Es sind... Lass uns noch Vers 18 lesen. Dies alles ist über uns gekommen und doch haben wir dich nicht vergessen, noch treulos gehandelt gegen deinen Bund. Unser Herz hat sich nicht zurückgewandt, noch sind unsere Schritte abgewichen von deinem Pfad. Herr, wir sind treu in dir und wir halten deine Gebote. Aber die haben nichts Böses getan. Trotzdem rettet Gott sie nicht und schenkt ihnen Sieg vor ihren Feinden. Ist schon krass, oder? So ein... Warum macht Gott das? So ein warum schickt er die Völker oder lässt sie kommen, dass sie sein Volk vernichten? Dass sie Jerusalem zerstören, dass sie in Gefangenschaft bringen in andere Nationen? Warum? Das sind hier nicht die Juden, die auf den Höhen rumpoppen mit ihrem Gott. So, das sind nicht die Juden, die hier verspotten, die hier singen und loben und preisen oder beten. Sondern das hier sind gerechte Juden. Das ist ein Volk Gottes, das wirklich sich sehnt nach Gott, dann auch wirklich praktisch den Schritt geht und zu Gott geht. Und nicht nur das, sondern auch gehorsam ist und Gott lebt. Und trotzdem ist Gott leise. Kann man das verstehen? Ich kann das total verstehen. Ich sehe das nur in der Bibel, dass es so läuft. Ich sehe auch oft das Gegenteil, aber ich sehe oft, dass es so läuft. Du siehst es in Paulus, wie er im Gefängnis sitzt, obwohl er gehorsam ist und echt sein Leben opfert. Du siehst es bei Hiob, der im Dreck sitzt und Gott ist stumm. Und alle kommen, sogar seine Freunde, seine Nachbarn und lästern und beschimpfen ihn und richten und trotzdem bleibt Gott stumm, obwohl er schreit. Du siehst es bei Mose, wo Gott 40 Jahre lang schweigt. Du siehst es bei David, Gott beruft ihn und segnet ihn und salbt ihn mit dem Heiligen Geist und sagt, du bist König. Und was dann? Dann wird er verfolgt von dem damaligen König Saul. Und David ist gerecht und hält die Gebote und bringt Saul nicht um, sondern vergibt ihn und schenkt ihm Barmherzigkeit und Gnade. Und Saul jagt ihm wieder nach, um ihn zu töten. Und David verzeiht ihm wieder. Ne? Und sagt, wie könnte ich denn Hand anlegen an den Gesalbten des Herrn? Ne? Ist gehorsam, aber ist nur Verbannung, so weit, dass er sich verrückt stellt und sich demütigt, ne, unter den Heiden. Ist auf der Flucht so und muss mit Räubern und Banditen unterwegs sein. Und was sind, ich meine, obwohl er eine Salbung hat und ein Versprechen Gottes, ein großer König zu sein. So, du siehst es so oft in der Bibel, dass gehorsame Menschen Leid erdulden müssen, obwohl sie treu sind und an Gott festhalten. Das ist keine Bestrafung. Das ist das, was Jesus versprochen hat durch sein Wort an uns, seine Jünger, dass wir Verfolgung haben werden, dass wir Anfechtung haben werden. Und ich werde momentan nicht von Menschen angefochten oder ich habe gerade nicht wirklich einen Mensch als Feind, nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe mein Fleisch als Feind, mit dem ich jeden Tag kämpfen muss. Und nicht nur mein Fleisch, ich habe Satan auch als Feind. Ne? Gegen dessen Pfeile und Lügen ich jeden Tag ankämpfen muss. Macht mal Philipper 1 auf. Philipper 1, Vers 12. Hier ist gerade Paulus, der im Gefängnis sitzt, weil er gehorsam ist und seinen Dienst und seine Berufung mit Herzblut und Leidenschaft erfüllt. Und ne, immer dran denken, das Gefängnis, in dem er hier sitzt, ist nicht das, was wir in Deutschland kennen. Ne? Hier hast du ein warmes Bett, eine saubere Matratze, frische Bettwäsche immer wieder, du bekommst dein Essen in einen sauberen Teller mit sauberer, ne, dein Wasser ist sauber und klar, du hast einen Fernseher vielleicht, wenn du Glück hast, deine Kabine ist geputzt, du hast ein Klo und du hast Klopapier, du hast Seife und fließendes Wasser, ne, also ich meine, das sind ganz andere Zustände, aber das Gefängnis, das damals war, in Rom oder sonst wo in der Zeit, das war einfach nur ein Loch, ein Kellerloch mit feuchten Steinen, oft ohne Licht, mit einem urinierten und kodierten Boden, ne? Kein Bett, sondern Heu, dreckiges Wasser, in dreckigen Tassen und Schüsseln, da hat kein Soldat für die Gefangenen irgendwie abgewaschen oder so. Und auch das Essen war nicht das, was die Soldaten gegessen haben. Wenn du Glück hast, hast du verschimmeltes Brot bekommen oder irgendwas anderes, aber es war alles dreckig. Das war nicht hell dort. Und da sitzt Paulus in so einem Leben, in so einer Zeit, da wurdest du gefoltert, da wurdest du ausgelacht. So bist du oft mit mehreren Leuten drinne, und musst dich mit dem verstehen. Da musst du dir eine Ecke suchen zum Keckern, ne? Und zum Pipi machen. Da riecht's nach Mensch und nach Verwesung. Und da sitzt Paulus. Weil er gehorsam ist und weil er Jesus liebt und weil er ihm nachfolgt und weil er alles für ihn tut. Weil er ein Zeugnis ist und ein Licht und rausgeht. Ein Gesegneter und Gesalbter des Herrn. Ne? Und hier ist Paulus nun in dem Loch und schreibt an die Philipper. Philipper 1, Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. So dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Das Kinnememme. Eine Memme ist ein Weichei. Ein kleines Baby, obwohl er erwachsen ist. Paulus sitzt da und der hat nichts mehr. Und ganz ehrlich, ich verzichte lieber auf Essen, auf Anziehen, auf Strom, auf fließendes Wasser, auf Luxus jeglicher Art, auf meinen Job hier und was auch immer, als dort in dem Loch zu hausen für Monate oder Jahre. Dann doch lieber sauber und gut mit netten Leuten und in Freiheit, als da zu sitzen. Mit nichts. Ne? Und da sitzt er nun und ich meine, du hörst nicht einen Ton der Trauer oder der Angst oder der Verzweiflung oder Wut und Zorn auf Gott, warum? Sondern er sitzt da und er erzählt und er preist Gott. Er sitzt da und verkündigt die ganze kaiserliche Kaserne. So, jeden Soldat hat er gesagt: Hey, ich bin hier wegen Jesus, weißt du das? Weißt du, wer Jesus ist? Und die Brüder, die sehen das und die sind auch verfolgt und haben auch Angst um ihre Familien, um ihre Häuser, aber sie sehen Paulus und sehen, nee, Gott steht uns bei. Aber Gott macht kein Wunder bei Paulus, so wie bei Petrus. Ne? Wo er auf einmal einen Engel schickt und die Türen gehen auf und geht er raus. Sondern nee, er bleibt drin. Beim letzten Mal im Gefängnis ging es dann bis zum Tod. Und trotzdem ist es so eine Ermutigung. Warum? Weil er es verstanden hat, worum es geht. Weil er weiß, dass es nicht falsch läuft, wenn es so läuft, sondern dass es richtig läuft. Dass es nicht an ihm liegt oder seine Schuld ist, dass gerade nicht alles läuft. Jakobus hat uns das halt versucht zu sagen. Das ist halt die einzige Stelle, wo ich finde, die passt einfach immer perfekt zu dem Thema. Deswegen sage ich es so oft. Freut euch in der Anfechtung. Gott hat es bemessen und Gott hat schon einen Ausweg dafür. Und sie hatten Nutzen. Und du siehst das, wie bei Paulus hier, wo er schreibt so, und viele Brüder sind ermutigt und gehen jetzt mit Kraft raus. Ne? So ohne Furcht, wo sie vorher vielleicht Furcht hatten und kraftlos waren. Wo ich dann sehe, jedes Mal, wenn ich durch so eine Zeit gegangen bin, ich komme da gestärkt raus, verändert und ertrage viel mehr Druck, als ich vorher konnte. Ich verliere mich in dieser Anfechtung zum Teil. Ein Stück von mir bleibt immer da und geht weg. Und ich bin verändert und freier in manchen Bereichen. Ja. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch was zu erzählen und kann zeugen und beweisen, dass Gott wirklich lebendig ist. Und hier sind sie nur und er sagt: Herr, du hast uns verlassen, obwohl wir gerecht sind und auf deinem Pfad. Vers 20 im Psalm wieder. Dennoch hast du uns zermalmt am Ort der Schakale und uns mit Totenschatten bedeckt. Hätten wir denn den Namen unseres Gottes vergessen und unsere Hände ausgestreckt zu einem fremden Gott? Ja, würde Gott das nicht erforschen? Er kennt ja die Geheimnisse des Herzens. Ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Ich werde auch nur wegen Jesus Willen angefochten. Mein Leben war, obwohl ich am Ende war und mein Leben beenden wollte, aber trotzdem war es entspannter als jetzt. Ne? Ich hatte keinen Kampf mit Sünde, weil es für mich keine Sünde gab. Ich hatte nur meine Moralvorstellung, was ich für richtig und gut halte. Solange ich mich daran gehalten habe, war alles easy. Ne? Und ich konnte wachsen und tiefer gehen in das, was ich heute Sünde nenne, ohne schlechtes Gewissen. Sondern du fällst da rein und fällst tiefer. Und das ist okay. Ne? Weißt du, aber seit ich mit Jesus gehe, ist alles anders. Es kostet was, dein Leben Jesus Christus zu geben. Es kostet dich selbst. Ne? Jesus kommt in dein Leben, wohnt in deinem Herzen und versucht dich zu retten und dich zu verändern. Was Neues zu machen und das tut weh. Es ist wie eine Ehe, die tut weh. Weil zwei Leute da sind, die jeder hat seinen eigenen Willen, seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Überzeugung. Und jetzt müssen die zwei zusammen einen Willen, eine Überzeugung bekommen, ein Leib werden, eine Person werden, ne? Ein Geist werden. Und tut weh, das ist anstrengend. Da reibt man sich ständig. Ne? Das ist wie mit den Leuten, die dich nerven. Sei gesegnet, wenn du Leute hast in deinem Leben, die dich nerven. Weil das sind genau die Leute, die du brauchst, die einzigsten Menschen auf der Welt, die dich gerade irgendwie anecken können, so dass sich was abruppelt von deinen Ecken und Kanten. Das ist der Schleifstein, den Gott benutzt. Kein anderer kann dich so gut nerven wie die Person. Deswegen sei dankbar, lieb deinen Feind. Und Feind ist nicht unbedingt der dir nach dem Leben trachtet. Ein Feind ist der, an den der ein Widerspruch ist, der dich in Zorn oder Rage bringt, der auch gegen dich redet vielleicht so ein, oder eine andere Meinung ist oder kämpft, so ein, aber gegen den du auch kämpfst. Ne? Da kenne ich einige. Meine Eltern waren oft meine Feinde. Ne? So manchmal bin ich mir mein eigener Feind. Ne? So ein, manchmal ist es meine Frau und manchmal meine Kinder, manchmal seid ihr es. So ein, wie auch immer. So, wir nerven uns ja alle mal, aber ne, freu dich, wenn du Reibung hast, weil das heißt, du wirst verändert. Die menschliche Natur will abstoßen. Ne? So schnell weg wie möglich. Wenn irgendwas reibt und mir wehtut oder mich einengt, dann weg damit. Ne? Aber das tut uns nicht gut, weil wir würden so bleiben, wie wir sind. Und das ist nicht gut. Warum? Weil wir sollen Jesus ähnlicher werden, auch hier schon, und Sieg haben und mehr Frieden und Freude kriegen und wachsen und früchten, sodass andere gesegnet werden und satt werden durch uns. Wir werden eh nie wie Jesus werden. Ist klar. Aber wir können dabei helfen, dass andere Jesus ähnlicher werden. Dadurch, dass wir ein Zeugnis sind und ihn beweisen. In Tat. Hier ist jetzt der Psalmist, ne? Und der hat echt nur seinen Glauben, nur seine Hoffnung auf Gott und seine Zuversicht auf Gottes Verheißung. Mehr nicht, kein Beweis. Weil alles, was um ihn ist, was er sieht und was er hört, spricht dagegen. Aber trotzdem hält er fest. Und er sagt, ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Er sagt nicht, und das ist das, was Paulus oder die anderen heiligen Männer, weißt du, nicht, obwohl wir halt, sondern weil wir mit dir gehen, werden wir bedrängt und verfolgt. Und ich kenne dieses Obwohl in meinem Herzen so oft, wo ich sage, ja, obwohl ich jetzt das und das tue oder obwohl ich versuche, da und da nicht mehr zu oder obwohl ich das und das abgelegt habe, läuft's nicht. Ne? Aber so ein Denken ist nicht produktiv, sondern bringt dir nur Depressionen. Ne? Und bringt dich im Endeffekt wieder dazu, dass du zornig und wütend wirst und bitter auf dich, auf andere, auf Gott, auf was auch immer, auf deine Lebenssituation und wieder zurückfällst zum Alten. Ne? Obwohl es keine Option mit Jesus. Sondern weil ich. Weil ich mit dir gehe. Und das ist ein Unterschied. Weil ich dann weiß, okay, ist nicht meine Schuld. Und es ist mir nicht zum Fluch oder so, sondern ich kann mir sagen, das ist ein Segen. Ich weiß, dass was Gutes draus kommt und ich muss das durchstehen irgendwie. Und oft bin ich in einer Situation, wo ich nicht alleine mit Jesus durchstehe. Also suche ich mir einen Bruder oder eine Schwester, ja, ich suche mir einen Bruder, ne, um mich zu erbauen, um mich zu ermutigen zu lassen, um mich trösten zu lassen. Ne. Und ich bin dankbar dafür, dass es das gibt. Oder ich suche mir ein gutes Buch. Oder ich suche mir einen guten Prediger, wo ich weiß, wir sind so auf einer Ebene, das passt. Ne. Und ich versuche mich zu ermutigen zu lassen, weil ich das denn brauche. Von daher ist Gemeinschaft wichtig. Ne? Weil ich mit Jesus gehe, werde ich auch angefochten. Satan lässt dich in Ruhe, wenn du mit Jesus nicht lebst. Wenn du nicht von neuem geboren bist, dann bist du total uninteressant für Satan. Oder fürs Gesetz oder für sonst was. Weil du gehörst ihm ja schon. Aber sobald du Gott gehörst, ist da jemand, der nicht möchte, dass es dir gut geht und dass du schaffst. Ne? Dass du Einfluss hast auf andere. Vers 24. Herr, erhebe dich. Warum schläfst du? Wach doch auf. Verstoß uns nicht für immer. Ja, warum verbirgst du denn dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrängnis? Denn unsere Seele ist in dem Staub gebeugt und unser Leib klebt am Erdboden. Mach dich auf. Komm uns zur Hilfe und erlöse uns um deiner Gnade willen. Das ist ein Hilfeschrei. Aber es ist auch ein weiteres Festhalten an Gott. Das beweist sein Vertrauen zu ihm. Obwohl er sich verlassen fühlt, ne, obwohl er Gottes Hilfe nicht sieht, obwohl er Gottes Schutz nicht spürt, obwohl er keine Veränderung wahrnimmt, sondern der Druck noch schlimmer wird und der Feind stärker, schreit er um Hilfe. Nicht zu Dingen oder zu Menschen oder zu Gefühlen oder sonst was, was ihn ablenkt, sondern sein Hilfeschrei ist bei Gott. Und da liegt die Kraft drin und die Erlösung und die Errettung. den Punkt zu suchen, wo kriege ich wirklich Stärke her, wo kriege ich wirklich Hilfe her und Trost. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, Gott als Ersten zu nehmen. Ich glaube, bei mir ist es oft so, dass ich Unterhaltung suche dann. Ich lenke mich ab. Egal in welcher Form. Ob nur Arbeit oder Spaß oder Telekommunikation, sondern irgendwas, ne? Was im Internet oder so. Aber da, das ist halt das Problem. Ich finde dort keine Hilfe. Meine Situation verändert sich eh dadurch nicht, ist klar. Ne? Und mir geht es danach noch mieser. Ich meine, nicht besser zumindest. Ich bleibe dann auf der Stelle stehen und finde einfach keinen Ausweg. Ne? Also bleibt mir als Kind Gottes nichts anderes übrig, als Hilfe zu schreien zu dem, der als Einzigster vermag, mich zu retten. So. Hast du ein Vertrauen in Gott, egal wie du dich fühlst? Vertrauen in Gott, egal ob du siehst, dass er wirkt? Weil wir dürfen wissen, wir sind nie verlassen und er ist immer für uns und immer mit uns und immer bei uns. Das hat er uns versprochen. Und ob wir das nun sehen oder nicht, ob wir das wahrnehmen oder nicht, darum geht es nicht. Müssen da glauben. Jesus hat gesagt, der mir vertraut, der bekommt. Aber der an mir zweifelt, der ist wie eine Meereswoge und im Endeffekt kriegt er nichts. Und ich möchte bekommen und empfangen. Ich möchte meinen Herrn suchen im Gebet, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Und ich will alles dort reinlegen, so in seinem Namen, ob ich das nur sehen kann oder nicht. Also wer in der Situation mal reinrutschen sollte, liest Psalm 44 nochmal und denkt drüber nach. Du bist nicht der Einzige, dem es so ging. Lies einfach mal die Bibel mit dem Blick und du wirst viele Menschen dort erkennen, die gerechter sind als du oder ich, ne? Als wir. Klingt besser. Ne, die gerechter sind als wir, zusammen vielleicht sogar, und trotzdem mussten sie dadurch. Ich musste heute die Geschichte von Samson lesen. Ich frage mich bei dem Typen immer noch so. Ne? Ich meine, der war wirklich ein Richter, aber der war kein Richter. Also das war, ist wirklich der weltlichste Mensch. Göttliche Mensch in der Bibel, der mir einfällt. Ne? Trotzdem steht da eine Prier 11 drin als Licht und Vorbild, als Zeuge, als Wolke. Ne? Aber der Mann hat eigentlich nur rumgepoppt mit Frauen, mit Heiden, hat nur an sich gedacht, Spaß gehabt, hat in der Welt gelebt, hat jeden aufs Maul gehauen, der ihm zu groß kam, hat nur rumgeprahlt mit seinen Mächten und Kräften und das gar nicht für sein Volk eingesetzt, sondern nur eigentlich für seinen Spaß. Ne? Aber nur einmal im Leben, sagt der Wirk, bittet er um Hilfe. Der hat jemand um Hilfe gebeten. So. Aber einmal, am Rest seines Lebens, wo er blind ist und von einem Knaben geführt wird, da kommt er zu Gott und er sagt, weil es ausweglos ist, Hilfe. Hilf mir noch einmal. Hilf mir dieses eine Mal. So. Und das ist ihm Zeugnis geworden für uns alle. Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, wenn der Chancen hat, da in die Prio 11 zu kommen, dann wir alle mal. So wirklich. So ein, weißt du, aber schreie an der richtigen Stelle um Hilfe. Such wirklich an der richtigen Stelle um Hilfe. Und das ist nur Jesus Christus, der Schöpfer selber, der da sitzt und wirklich alles machen kann. Der alles überblickt und der weiß genau, wie viel ich ertragen kann. Und ich, als Prinzessin, die ich ja bin, mir ist eh immer alles viel zu schnell zu viel. Ne? Mir ist eh zu schnell alles unüberwindbar. Ne? Mir ist eh als Prinzessin alles viel zu schlimm. Ne? Und ich bin nicht nur eine Prinzessin, ich bin eine Drama Queen. Ne? Und so sind wir irgendwie oft alle, weil wir gehen durch nichts, aber wir machen daraus was Riesengroßes. Ne? Und dann gucke ich durch die Bibel und ich denke so, man, denen geht's echt scheiße. Ne? So ein, und der heult nicht. Das ist echt beschämend. So, ne? Und ich heule, weil, weiß nicht, so ein, weil mein Kaffee ausgegangen ist oder so. So ein, was denn? Aber egal, wie weit wir nun mit Jesus sind und wie reif und durch wie viel Anfechtung wir schon mussten, sondern wir können wirklich vertrauen drauf, immer wieder aufs Neue. Ob es nur bestätigt wird als Zeugnis oder nicht, wir wissen es. Gott ist mit uns, Gott ist für uns, Gott ist bei uns. Also suchen wir da Hilfe und Vertrauen. Jesus, du bist unsere Stärke, unsere Kraft. Ja, was könnte ich schon bewirken? Und ich danke dir, dass ich mich nicht auf meinen Arm stützen muss, auf meine Hände, auf mein Vermögen, sondern dass du der bist, der wirken soll und tun soll, Herr. Und ob du jetzt hier in großen Wundern und Zeichen wirkst oder in der Stille, Herr, ich weiß, dass du da bist und wirkst. Dass du uns benutzt und dass dein Wort rumgeht und nicht leer zurückkommt. Herr, ob du nun in meinem Leben gerade laut bist und ich die Wolke sehe oder ob ich wie Israel vom Roten Meer stehe, umgeben von Bergen und hinter mir der Feind, der immer näher kommt und ich einfach nicht durch kann. Ich möchte vertrauen, dass du bist, wer du bist und dass du bist und dass du hier bist und mit mir bist und für mich bist und dass du das Meer öffnen wirst, sodass ich durchgehen kann, sicher. Ja, ich möchte nicht verzweifeln und schon gar nicht an dir zweifeln, sondern ja, ich will stark sein und mutig und kämpfend gehen. Ich möchte laufen in meinem Lauf und nicht müde werden. Ich möchte nicht zurückschauen. Ich möchte nicht meine Wunden angucken, wenn ich schon wieder gefallen bin und mich selbst bemitleiden, sondern ich möchte vertrauen auf diesen starken Gott. Und ich denke, dass wir das dürfen durch dich. Das ist unser wahrer Sieg. Ja. Ja, das ist der Sieg über den Tod, der Sieg über die Sünde, Herr, ja, dass wir in deiner Gnade laufen, dass wir feststehen, dass wir ohne Scham aufstehen können, Herr, und weiterhin in dir, Herr. Und ich weiß, dass du uns tröstest und ich weiß, dass du uns stärkst, auch in Zeiten, wo es schwer ist und wo wir viel ertragen müssen, wo wir viel vermissen oder leiden und uns verflucht fühlen vielleicht manchmal oder verlassen, aber trotzdem weiß ich, dass du da bist und dass du uns alles darreichst, was wir brauchen, jeden Tag. Und dass alles gut wird. Also stärk uns da im Glauben und Vertrauen, schenk du uns immer wieder die richtige Erbauung und Ermutigung her. Also, dass wir nicht aufgeben und nicht müde werden, sondern Zeugnis sind und Licht für diesen lebendigen Gott. Und gib uns Mut, dich zu verkündigen und laut zu machen, dass wir ein Licht sind, auch untereinander, dass uns nicht zu schade ist oder zu wenig ist, wenn du ein Wort geredet hast, vielleicht zu uns, das laut zu machen, sondern dass wir stolz sind darauf, dass der Schöpfer redet, der Schöpfer persönlich, zu seiner eigenen kleinen Schöpfung. Ja, das ist was Gewaltiges. Und das ehrt mich. Dafür danke ich dir, Herr. Ja, bitte segne noch die Zeit jetzt am Abend. Und danke dir für den René, dass du noch geschickt hast. Bitte segne ihn, Herr. Und gib ihm da Kraft für seinen Lauf. Aber ich bitte auch, dass du in sein Leben kommst, in seinem Herzen wohnst und dass er mit der gleichen Begeisterung und Leidenschaft deinen Weg läuft. Und einfach sieht, wie groß und mächtig du bist. Ja. Stärk ihn als Zeichen dafür, jetzt am Wochenende. Und ja, und ich danke dir für deine Segnung. Amen. Amen.
Okay, lass uns noch zwei Lieder singen.